Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Ärger mit Tieren. Warum ich zuerst von den Schattenseiten des Zusammenlebens mit Tieren erzähle? Weil das Maß der Bereitschaft, diese Schattenseiten zu ertragen, Opfer zu bringen, auch ein Maß der Tierliebe ist. Unsterbliche Dankbarkeit meinen geduldigen Eltern, die nur den Kopf schüttelten oder nachgiebig seufzten, wenn ich als Schüler oder junger Student schon wieder einen neuen und voraussichtlich schadenstiftenden künftigen Hausgenossen heimbrachte. Und was hat meine Frau im Laufe der Jahre er- und geduldet? Denn wer dürfte wohl seiner Gattin zumuten, dass eine zahme Ratte in der Wohnung frei herumläuft, aus den Betttüchern nette kleine Scheibchen nagt, um damit ihr Nest zu tapezieren, oder dass ein Kakadu von der Wäsche, die zum Trocknen im Garten hängt, sämtliche Knöpfe abbeißt, oder dass eine zahme Wildgans im Schlafzimmer nächtigt, welches sie morgens durch das Fenster fliegend verlässt. Wildgänse sind nicht zimmerrein. Oder was würde eine andere Frau sagen, wenn sich herausstellt, dass die hübschen blauen Tupfen, mit denen Singvögel nach dem Genuss von Holunderbeeren sämtliche Möbel und Vorhänge verziert haben, absolut nicht herausgehen? Was würde sie sagen, wenn... und so weiter, über 20 Seiten. Man wird mich fragen, ist denn das alles unbedingt notwendig? Und meine Antwort wird ein lautes und deutliches Ja sein. Gewiss kann man Tiere auch in durchaus salonfähigen Käfigen halten. Kennenlernen jedoch kann man höhere und geistig regsamere Tiere nur dann, wenn sie sich frei bewegen dürfen. Wie arm, ja innerlich verstümmelt, ist so ein käfiggewohnter Halbaffe, Affe oder größerer Papagei. Und wie unglaublich regsam, unterhaltend und interessant ist dasselbe Tier in völliger Freiheit. Auf Schaden und Ärger muss man sich allerdings dann auch gefasst machen. Höhere Tiere in unbeschränkter Freiheit zu halten, war schon aus rein methodisch-wissenschaftlichen Gründen seit jeher meine Spezialität, wie denn auch ein sehr erheblicher Teil meiner Forschungen an freilebenden, zahmen Tieren durchgeführt wurde. Das Käfiggitter hat in Altenberg eine umgekehrte Rolle gespielt als sonst. Es hatte zu verhindern, dass die Tiere ins Haus oder in den Vorgarten kamen. Auch war es ihnen strengstens verboten, sich innerhalb des Drahtgitters aufzuhalten, das die schönen Blumenbeete umgab. Aber wie für kleine Kinder hat auch für solche klugen Tiere alles Verbotene eine magische Anziehungskraft. Außerdem verlangten die reizend anhänglichen Wildgänse menschliche Gesellschaft. So kam es denn immer wieder vor, dass, ehe man sich's versah, 20 oder 30 Wildgänse auf den Blumenbeeten weideten oder, noch schlimmer, mit lautem Begrüßungsgeschnatter in die Veranda einfielen. Nun ist es ungemein schwer, einen Vogel, der fliegen kann, aber den Menschen nicht fürchtet, von einem bestimmten Orte fernzuhalten. Da helfen das wildeste Geschrei, die heftigsten Bewegungen der Arme nicht. Als einziges oder wirksames Schreckmittel blieb ein riesiger knallroter Gartensonnenschirm. Gleich einem Ritter mit eingelegter Lanze sprengte meine Frau den gefalteten Sonnenschirm unterm Arm auf die Wildgänse zu, wenn sie wieder einmal die eben gesetzten Blumen abzuweiden begannen, stieß einen kriegerischen Schrei aus und öffnete mit einem Ruck den Schirm. Das war selbst unseren Gänsen zu viel, und sie erhoben sich rauschend in die Lüfte. Leider machte mein Vater alle gänseerzieherischen Maßnahmen meiner Gattin weitgehend zunichte. Der alte Herr liebte die Graugänse sehr, besonders wegen des ritterlich mutigen Verhaltens der Gänseriche. So ließ er es sich nicht nehmen, die Gänse täglich zur Jause in die Veranda einzuladen. Da er zu jener Zeit schon ziemlich schlecht sah, merkte er von den materiellen Folgen eines solchen Gänsebesuches nur dann etwas, wenn er unmittelbar hineintrat. Als ich eines Tages zur Vesperzeit in den Garten ging, fand ich zu meinem Erstaunen fast gar keine Gänse. Schlimmes ahnend lief ich zum Arbeitszimmer meines Vaters und siehe da, Auf dem wundervollen Perserteppich standen 24 Gänse um meinen alten Herrn versammelt, der an seinem Schreibtisch Tee trank, ruhig die Zeitung las und ein Stück Brot nach dem anderen den Gänsen hinhielt. Diese waren in dem ihnen fremden Raum etwas nervös, was sich unangenehmerweise merkbar auf ihre Darmtätigkeit auswirkte. Seit diesem Gänsebesuch sind mehr als 11 Jahre vergangen. Die dunkelgrünen Tupfen auf dem Teppich sind inzwischen hell gelblich-grüner geworden. So lebten denn die Tiere zwar in völliger Freiheit, aber doch unserem Hause vertraut. Sie haben immer nur zu uns, nie von uns gewollt. Ruft man anderswo, der Vogel ist aus seinem Käfig entkommen, mach rasch die Fenster zu, heißt es bei uns, um Gottes Willen, schließ die Fenster, der Kakadu oder der Rabe oder der Mongozmaki oder der Kapuzineraffe will herein. Die schönste Anwendung der verkehrten Gitterwirkung hat meine Gattin gefunden, als unser ältestes Kind noch sehr klein war. Wir hielten damals gerade einige große und wehrhafte Tiere, Kolkraben, zwei große Gelbhauben-Kakadus, zwei Mongozmakis und einen Kapuzineraffen, die man, besonders die Raben, nicht gut mit dem Kinder allein lassen konnte. So baute denn meine Frau kurzerhand im Garten einen großen Käfig und stellte die Gehschule hinein. Die Fähigkeit und Neigung, Schaden zu stiften, steht bei höheren Tieren leider in geradem Verhältnis zu ihrer geistigen Höhe. Daher kann man vor allem die Affen nicht dauernd unbeaufsichtigt freilaufen lassen. Bei Halbaffen jedoch, vor allem bei dem reizenden Mongozmaki, der uns so viele Jahre ein lieber und erheiternder Hausgenosse war, ist dies möglich, da sie noch kein sachlich forschendes Interesse an häuslichen Einrichtungsgegenständen haben. Echte Affen hingegen, und zwar schon die stammesgeschichtlich tiefer stehenden Neuweltaffen, interessieren sich brennend für jeden ihnen neuen Gegenstand und experimentieren mit ihm. So interessant das nun vom tierpsychologischen Standpunkt sein mag, für den Haushalt ist dies auf die Dauer finanziell nicht tragbar. Hierfür nur ein Beispiel. Als Student hatte ich in der Wiener Stadtwohnung meiner Eltern einen prächtigen, großen, gehaubten Kapuziner, ein Weibchen namens Gloria. Sie bewohnte einen sehr geräumigen Käfig in meinem Schlaf- und Studierzimmer. War ich zu Hause und konnte sie beaufsichtigen, durfte sie im Zimmer frei herumlaufen. Musste ich fortgehen, sperrte ich sie in den Käfig, in dem sie sich ungemein langweilte und alles daran setzte, möglichst schnell freizukommen. Als ich eines Abends nach längerer Abwesenheit heimkehrte und den Knopf am Lichtschalter drehte, blieb alles dunkel, wie zuvor. Doch Glorias kichernder Gesang, der nicht aus dem Käfig, sondern von der Vorhangstange herab ertönte, ließ keinen Zweifel über Ursache und Urheberschaft der Stromstörung zu. Als ich mit einer brennenden Kerze wiederkam, bot sich meinen staunenden Augen folgender Tatbestand. Gloria hatte die schwere bronzene Nachttischlampe von ihrem Standort herab und quer durch das Zimmer geschafft, wobei der Stecker unglücklicherweise nicht aus der Wand gezogen wurde. Auf das oberste Aquarium ein Seewasserbecken hinaufgewuchtet und wie mit einem Rambock die dicke Deckscheibe eingeschlagen, sodass die Lampe in der Flut versank. Daher also der Kurzschluss. Hierauf, oder auch schon vorher, hatte Gloria das überaus schwer zu öffnende Schloss meines Bücherschranks aufgesperrt. Bei der Kleinheit des Schlüssels eine erstaunliche Leistung. Hatte von Strümpels Lehrbuch der inneren Medizin Band 2 und 4 herausgenommen, auf den Aquarienständer getragen, dort in winzige Fetzen zerrissen und diese restlos in das Becken gefüllt. Am Boden lagen nur die leeren Einbände, jedoch keine Papierschnitzel. Im Becken saßen traurige Seeanemonen, die Tentakel voller Papier. Was steht diesem nicht enden wollenden, aber auch sehr kostspieligen Ärger mit freilebenden tierischen Hausgenossen an Positivem gegenüber? Nicht zu reden von den methodischen Gründen, die es für gewisse tierpsychologische Untersuchungen notwendig machen, ein seelisch gesundes, von den schädlichen Einwirkungen der Gefangenschaft unbeeinflusstes Versuchstier zu haben, gewährt das freilebende Tier, das fort könnte und doch da bleibt, und zwar aus Anhänglichkeit zu mir da bleibt, einen unnennbaren Reiz. Wenn ich auf einem Spaziergang in den Donauauen den sonoren Ruf des Raben höre und auf meinen antwortenden Ruf der große Vogel hoch droben am Himmel die Flügel einzieht, in sausender Fahrt herniederstürzt, mit kurzem Aufbrausen abbremst und in schwereloser Zartheit auf meiner Schulter landet, so wiegt dies sämtliche zerrissenen Bücher und sämtliche leergefressenen Enteneier auf, die der Rabe auf dem Gewissen hat. Der Zauber des Erlebnisses schwindet auch dann nicht, wenn es alltäglich und der Wotansvogel mir zu einem ebenso selbstverständlichen Hausgenossen geworden ist wie jemandem anderen Hund oder Katze. Denn das Tier, einmal vertraut geworden, gibt ja nicht nur das, was es im jeweiligen Augenblick seines Daseins gewährt, sondern auch das, woran es mich erinnert. So ging ich einmal an einem trüben Vorfrühlingstage zur Donau hinunter. Das noch winterlich schmale und dunkle Band des Stromes kommen Schellenten, Zwerg-, Mittel- und Gänsesäger, hier und da eine Schar Saat- oder Blässgänse entlanggezogen und unter ihnen, als müsste das so sein, eine Schar Graugänse. Ich sehe, dass der Gans, die als zweite im linken Glieder der dreieckigen Phalanx fliegt, eine Handschwinge fehlt. Und bei diesem Anblick ist mir mit einem Male alles gegenwärtig, was ich über diese eine Gans und diese eine abgebrochene Schwungfeder weiß. Was geschehen war, dass sie brach. Denn selbstverständlich sind es meine Graugänse, die dahin ziehen. Andere gibt es auf der Donau, auch zur Zugzeit nicht. Die zweite Gans also im linken Flügel des Dreiecks ist der Gänserich Martin. Er hat sich zu Zeiten mit meiner zahmen Zimmergans Martina verlobt und ist daher nach ihr getauft worden. Vorher war er bloß eine Nummer, weil nur die von mir selbst aufgezogenen Gänse Namen erhielten. Bei Graugänsen begleitet nun der junge Verlobte seine Braut buchstäblich auf Schritt und Tritt. Da aber Martina sich völlig frei und furchtlos in allen Räumen unseres Hauses bewegte, ohne nach den Bedenken des im Freien aufgewachsenen Bräutigams zu fragen, war dieser genötigt, sich in die ihm unbekannten Räume zu wagen. Wenn man weiß, welche Hemmungen die Graugans als Vogel freier Flächen hat, sich auch nur zwischen Gebüsche und unter Bäume zu wagen, so dünkt uns Martin ein kleiner Held, wie er seiner Angebeteten mit hochgerecktem Halse durch die Haustür in die Halle und dann noch die Treppe hinauf bis ins Schlafzimmer folgt. Ich sehe ihn noch mitten im Zimmer stehen, steil aufgerichtet, das Gefieder übermäßig glatt angepresst, den Schnabel offen, zitternd vor innerer Spannung und doch laut zischend den großen Unbekannten zum Kampfe herausfordernd. Da fällt plötzlich hinter ihm krachend die Tür zu. Also jetzt noch standhaft zu bleiben, war selbst einem Gänsehelden nicht zuzumuten. Er flog auf und kerzengerade in den Glaslüster. Der büßte mehrere Anhängsel ein, Ritter Martin aber eine Handschwinge. Das also weiß ich über die fehlende Handschwinge der Gans, die als zweite im linken Gliede fliegt. Aber ich weiß noch mehr, Tröstlicheres. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinem Gange nach Hause komme, werden die Gänse auf der Treppe vor der Veranda stehen und mich mit lang vorgestreckten Hälsen begrüßen, was bei Gänsen dasselbe bedeutet wie beim Hund das Schwanzwedeln. Und während ich noch den Gänsen nachblicke, die, niedrig über dem Wasser fliegend, in der nächsten Krümmung des Stromes verschwinden, packt mich plötzlich jene Verwunderung über das Vertraute, das der Geburtsakt der Philosophie ist. Ich staune zutiefst, dass es möglich war, mit einem freilebenden Vogel in so vertrauten Verkehr zu treten. Und ich empfinde diese Tatsache als etwas seltsam Beglückendes, so als sei durch sie ein kleiner Teil der Vertreibung aus dem Paradiese rückgängig gemacht worden. We'll be right back. Der bekannte Berliner Ornithologe Oberst von Lucanus besaß einen Graupapagei, der durch seine Gedächtnisleistung berühmt geworden war. Lucanus hielt neben anderen Vögeln auch einen zahmen Wiederhopf namens Höpfchen. Der Papagei, der gut sprechen konnte, hatte sich bald dieses Wort angeeignet. Wiederhöpfe leben leider in Gefangenschaft nicht lange, wohl aber Graupapageien. Höpfchen ging also nach einiger Zeit den Weg alles Irdischen und der Papagei schien seinen Namen vergessen zu haben. Jedenfalls hatte er ihn niemals mehr gesagt. Nach sage und schreibe 9 Jahren bekam Oberst von Lucanus einen neuen Wiederhopf. Und als der Papagei ihn zum ersten Mal erblickte, sagte der sofort und dann wiederholt: Höpfchen, Höpfchen. So zähe das Gedächtnis dieser langlebigen Vögel festhält, was sie einmal erlernt haben, so langsam lernen sie im Allgemeinen auch. Jeder, der einen Star oder einem Papagei ein neues Wort beibringen will, weiß, mit welcher Geduld man sich dazu wappnen, wie unermüdlich man ihm das Wort wieder und wieder vorsprechen muss. Und dennoch können solche Vögel ausnahmsweise ein Wort nachahmen lernen, das sie nur selten, ja vielleicht nur ein einziges Mal gehört haben. Das scheint aber nur in Ausnahmezuständen höchster Erregung zu gelingen. Ich selbst kenne nur 2 verbürgte Beobachtungen. Mein Bruder besaß jahrelang einen reizenden, zahmen, lebhaften und außerordentlich sprachbegabten Amazonenpapagei namens Papagallo. Papagallo flog, solange er bei uns in Altenberg lebte, ebenso frei umher wie alle anderen Vögel. Ein gut sprechender Papagei, der frei von Baum zu Baum fliegt und dabei menschliche Worte sagt, wirkt noch viel drolliger als einer, der im Käfig sitzt und das Gleiche tut. Wenn Papagallo mit lauten Rufen, wo ist denn der Herr Doktor, durch die Gegend flog, manchmal auch wirklich auf der Suche nach seinem Herrn. So war das einfach unwiderstehlich komisch. Noch komischer, aber auch in erstem Sinne merkwürdig, war folgende Leistung des Vogels. Papagallo fürchtete nichts und niemanden, ausgenommen den Schornsteinfeger. Vögel fürchten sich überhaupt leicht vor Dingen, die oben sind, was wohl mit der angeborenen Furcht vor dem von oben herabstoßenden Raubvogel zu tun hat. So hat alles, was sich gegen den Himmel abhebt, für sie etwas von der Gefühlstönung Raubvogel. Als der schwarze Mann, an sich schon unheimlich dunkel, auf dem Schornstein stehend sich gegen den Himmel abzeichnete, geriet Papagallo in panischen Schrecken und flog laut kreischend davon, so weit, dass wir um seine Rückkehr besorgt waren. Monate später, als der Schornsteinfeger wieder mal kam, saß Papagallo auf der Wetterfahne und ärgerte sich über Dohlen, die sich ebenfalls dorthin setzen wollten. Auf einmal sah ich ihn schlank werden und ängstlich nach unten äugend sichern. Dann flog er auf und davon und schrie ununterbrochen in gellenden Tönen: »Der Schornsteinfeger kommt! Der Schornsteinfeger kommt!« Im nächsten Augenblick trat der Schwarze durch das Hoftor. Leider gelang es mir nicht mehr klar festzustellen, wie oft Papagallo den Schornsteinfeger vorher gesehen hatte und wie oft er den aufgeregten Ruf unserer Köchin gehört hatte, der sein Kommen anzeigte. Es war nämlich eindeutig die Stimme dieser Dame, die aus seinen Worten klang. Öfter als 2, höchstens 3-mal ist es aber sicher nicht gewesen, und zwar jeweils nur 1-mal und in Abständen von Monaten. Der 2. mir bekannte Fall, bei dem ein sprechender Vogel menschliche Worte, und zwar wiederum einen ganzen Satz, nach einmaligem oder doch nur einige wenige Male wiederholtem Hören aufgenommen hat, betrifft eine Nebelkrähe. Hansel, so hieß das Tier, konnte es an Sprechbegabung mit dem talentiertesten Papagei aufnehmen. Hansel war von einem Bahnbeamten im Nachbarort St. André-Wördern aufgezogen worden, flog völlig frei und hatte sich zu einem ansehnlichen und gesunden Vogel ausgewachsen. Ein gutes Zeugnis für die pflegerischen Fähigkeiten seines Nährvaters. Entgegen verbreiteter Meinung sind nämlich Krähen nicht leicht aufzuziehen und entwickeln sich bei der Behandlung, die ihnen meist zuteil wird, nur zu jenem verkrüppelten Hans Huckebein, wie ihn Wilhelm Busch so mitleidlos darstellt. Eines Tages brachten mir Dorfbuben eine gänzlich verdreckte Nebelkrähe, deren Schwingen und Schwanz bis auf winzige Stummeln gestutzt waren, so dass ich in ihr kaum mehr den schönen Hansel zu erkennen vermochte. Ich kaufte den Vogel, wie ich grundsätzlich alles arme Viehzeug kaufe, das die Dorfbuben bringen. Dann rief ich Hansels Herrn an, der mir erzählte, dass der Vogel tatsächlich seit einigen Tagen fehle und mich bat, ihn bis zur nächsten Mauser in Pflege zu nehmen. Ich setzte also die Krähe in die Fasanenvoliere und gab ihr Kraftfutter, damit sie in der bald zu erwartenden Mauser gute neue Schwung- und Steuerfedern bekäme. Schon in dieser Zeit, Da das Tier notgedrungen Gefangener war, lernte ich Hansel als überraschenden Sprechkünstler kennen. Was bekam ich da nicht alles zu hören? Vor allem natürlich, was so eine zahme Nebelkrähe, die auf einem Baum unmittelbar an der Dorfstraße sitzt, selbst zu hören bekommt, nämlich, was die Dorfbuben zu ihr sagen. In unverfälschtem Niederösterreichisch deklamierte Hansel: »Geh hörst, komm her, geh schau, da sitzt er, geh hörst, geh Pferdl, geh schau, da sitzt er« und so weiter. Ich hatte die Freude, den netten Vogel in der nächsten Mauser wieder gesundet zu sehen und ließ ihn frei, so wie er voll flugfähig war. Er kehrte sofort zu seinem früheren Herrn nach Wörden zurück, besuchte uns aber weiterhin regelmäßig, ein gern gesehener Gast. Einmal war er mehrere Wochen hindurch verschwunden. Und als er wiederkehrte, bemerkte ich an einem Fuß eine gebrochene Hinterzehe, die schief zusammengewachsen war. Und diese gebrochene Zehe ist die Pointe der ganzen Geschichte von Hansel, der sprechenden Nebelkrähe. Wir wissen nämlich, woher er den kleinen Schönheitsfehler hatte. Und von wem wissen wir das? Man mag es glauben oder nicht. Hansel hat es uns erzählt. Als er nämlich nach der erwähnten längeren Abwesenheit plötzlich wieder da war, konnte er einen neuen Satz. Mit Lausbubenstimme sagte er die inhaltsschweren Worte: »Mit dem Schlageisen haben sie ihn gefangen.« Ich experimentierte einst mit jungen Stockenten, um herauszufinden, warum frisch geschlüpfte, künstlich erbrütete kleine Wildenten im Gegensatz zu eben solchen Graugänsen unzugänglich und scheu sind. Wildgansjunge betrachten ohne weiteres den Menschen, dem sie als erstem Lebewesen begegnen, als ihre Mama und laufen ihm getreulich nach. Stockentler dagegen wollten von mir nichts wissen. Ganz frisch dem Brutapparat entnommen, ohne jede vorangegangene Erfahrung, hatten sie Angst vor mir, liefen davon und drückten sich in den nächsten finsteren Winkel. Woran lag dieser Unterschied? Mir fiel ein, dass ich einmal eine Türkenente, ein Gelege Stockenteneier, hatte ausbrüten lassen und dass die kleinen Stockenten auch diese Amme nicht als Mama-Ersatz angenommen hatten. Sie waren ihr, so wie sie trocken geworden waren, einfach davongelaufen und ich hatte Mühe genug gehabt, die weinend umherirrenden Kindchen einzufangen und zu retten. Andererseits aber hatte ich Stockenteneier einmal von einer dicken weißen Hausente ausbrüten lassen. Und dieser Pflegemutter waren die kleinen Wildlinge genauso brav nachgelaufen, als sei sie ihre wirkliche Mutter. Es musste an dem Lockton der führenden Ente liegen, denn im Äußeren war die Hausente von einer Stockentenmutter stärker verschieden als die Türkenente. Was sie aber mit der Stockente gemein hatte, die ja die wilde Stammform unserer Hausente ist, waren ihre stimmlichen Äußerungen, die sich im Laufe des Domestikationsvorganges so gut wie nicht verändert haben. Daraus war zu folgern: Ich müsse wie eine Stockente quaken, damit mir die Jungen nachlaufen. Er hängt die Glocke um, schreit Mu, da glaubt das Kalb, er sei die Kuh. Wilhelm Busch passt doch auf jede Lebenslage. Gedacht, getan. Als gerade am Pfingstsamstag eine Brut reinblütiger junger Wildenten schlüpfen sollte, tat ich die Eier in den Brutapparat, nahm dann die Kinder, nachdem sie trocken geworden waren, in meine Obhut und quakte ihnen im besten Stockentisch die Führungslaute vor. Stundenlang, einen halben Tag lang. Das Quaken hatte Erfolg. Die kleinen Enten sahen vertrauensvoll zu mir empor, fürchteten sich diesmal offensichtlich vor mir nicht, und als ich mich immer noch quakend langsam von ihnen fortbewegte, setzten auch sie sich gehorsam in Bewegung und kamen, ein dicht gedrängtes Häuflein, so wie kleine Entchen ihrer Mutter folgen, hinter mir her. Meine Theorie war zwingend bewiesen. Die frisch geschlüpften Entchen haben eine angeborene Reaktion auf den Lockton, jedoch keine auf das optische Bild der Mutter. Alles, was den richtigen Quakton von sich gibt, wird als Mama betrachtet, ob es nun eine dicke weiße Pekingente oder ein noch viel dickerer Mensch ist. Nur Allzu groß durfte das Ersatzobjekt nicht sein. Ich hatte mich zu Beginn dieser Versuche zu den Entenkindern ins Gras gesetzt und war, um ihre Nachfolgereaktion auszulösen, sitzend von ihnen weggerückt. Sobald ich aber aufstand und versuchte, aufrecht vor ihnen herzugehen, versagten sie, blickten offenbar suchend nach allen Seiten, nicht aber zu mir empor, und begannen alsbald ihr durchdringendes Pfeifen des Verlassenseins, das wir als Weinen zu bezeichnen pflegen. Darauf, dass ihre Ersatzmama so hoch sei, konnten sie sich nicht umstellen. Ich war also gezwungen, mich in tiefer Hocke zu bewegen, sollten sie mir nachfolgen. Das war wenig bequem. Noch weniger bequem aber war der Umstand, dass eine richtige Entenmutter ununterbrochen quakt. Hörte ich nur eine halbe Minute mit meinem melodischen Quäkäkäkäk auf, bekamen die Entenkinder immer längere und längere Hälschen, was genau einem länger werdenden Gesicht eines Menschenkindes entspricht. Und wenn ich dann nicht sofort quakte, brach das scharfe Weinen aus. So wie ich schwieg, glaubten sie gewissermaßen, ich sei gestorben oder ich liebte sie nicht mehr. Grund genug zu weinen. Die Stockentchen waren also im Gegensatz zu den Grauganskindern sehr anspruchsvolle und anstrengende Pfleglinge. Denn man stelle sich vor, 2 Stunden Spaziergang mit solchen Kindern, dauernd in tiefer Hocke und ununterbrochen quaken. Im Interesse der Wissenschaft habe ich mich dieser Mühe tatsächlich stundenlang unterzogen. Ich wanderte also an jenem Pfingstsonntag mit meinen eintägigen Stockenten in tiefer Hocke und quakend auf einer maigrünen Wiese im oberen Teil unseres Gartens dahin und erfreute mich an dem Gehorsam und an der Genauigkeit, mit der meine Entleinschar hinter mir hergewackelt kam. Aber als ich einmal aufblickte, sah ich den Rand des Gartenzauns eingefasst mit einer Reihe bleicher Gesichter. Eine Ausflugsgesellschaft stand am Zaun und starrte entsetzt auf mich. Verzeihlich, denn die Leute sahen da einen dicken Herrn mit Schnurrbart in tiefer Hocke und in 8er Touren auf der Wiese herumrutschen, sich dauernd über die Schulter schauen und ohne Unterbrechung quaken. Die Entlein aber, die erlösenden und alles erklärenden Entlein, konnten jene erschreckten Zaungäste in dem hohen Maiengrase leider nicht sehen.
Deutschlandradio Retro.